Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Und zum Thema KI aber auch noch, denke ich, recht spannend für uns war es, dass wir eben grosse KI-Modelle, speziell GPT-5, verwendet haben für die Analyse. Also wer denkt hat, ich habe da fast 30'000 Datenschutzerklärungen selber gelesen und genau annotiert, betäuscht sich jetzt leider. Wir haben natürlich da die Hilfe von grossen Sprachmodellen verwendet, aber auch, wie es typisch ist bei so Studien, wo Text statistisch ausgewertet wird, auch validiert, dass die Modelle eigentlich richtig und eben gut die Datenschutzerklärungen annotieren und sind da eigentlich sehr zufrieden gewesen und haben gute Ergebnisse bekommen. Aber natürlich ist auch da eine mögliche weitere Fehlerquelle. Die Modelle sind nicht perfekt, aber ich habe auch herausgefunden, ich bin nicht perfekt. Ich habe immer wieder herausgefunden, dass das Modell mich korrigiert hat bei der Annotation von diesen Datenschutzerklärungen.
Luca, das war ein guter Hinweis auf die digitale Gesellschaft und die automatisierten Entscheidungssysteme. Da gibt es ein Positionspapier, wo du eben auch mitgemacht hast mit anderen Fachpersonen. Das ist unterdessen schon bald 2 Jahre alt, nämlich vom September 2024. Ich mag mich noch Diskussionen erinnern. Man hat den Begriff KI, künstliche Intelligenz. Und Fachpersonen sind damals, oder hat das eigentlich gestört, dass man alles auf das KI bezeichnet und nicht so differenziert? Und bei der digitalen Gesellschaft haben wir gesagt, ja, wir tun uns zur Regulierung von automatisierten Entscheidungssystemen äußern, weil bei den Entscheidungen dort liegen auch die grössten Risiken. Ich denke fachlich völlig richtig. Beim Vokabular habe ich aber den Verdacht, da ist der Zug unterdessen sehr schnell davon gefahren. Also heute tut man ganz viele Sachen als KI, als künstliche Intelligenz bezeichnen. Was natürlich nicht heisst, dass Fachpersonen auch in der Wissenschaft und so weiter nicht präzise Begriffe sollen verwenden. Und du hast jetzt GPT-5 erwähnt, das ist etwa ein Jahr alt, so nach meinem Gespür. Also das heisst, ihr habt auch noch davon profitiert, dass ihr einerseits Daten mal gesammelt habt, 2023. Und eben, also meine 2023, also nicht im Dezember 2023, sind ja die Möglichkeiten mit generativer KI, mit grossen Sprachmodellen noch ganz andere gewesen, als jetzt eben zum Beispiel mit dem erwähnten GPT-5.
Genau, das ist ja so. Und es ist eigentlich auch natürlich ein gewisses Glück, in dieser Zeit wie jetzt PhD zu machen, wo wir die Modelle haben, die wirklich exzellent sind, um Datenschutzerklärungen in extrem grossen Mengen zu analysieren. Aber es ist eigentlich hauptsächlich so, dass wir haben müssen warten, bis wir wirklich Daten gut vorbereitet haben, dass wir geschaut haben, dass die Analyse mit diesen Sprachmodellen Sinn macht. Und wir haben eigentlich gedacht, GPT-4o zu verwenden. Und das hat eigentlich auch schon recht gute Ergebnisse erzielt. Aber mehr oder weniger am Tag, wo wir das haben durchführen wollten, ist dann GPT-5 rausgekommen. Und der Hauptgrund, wieso wir uns für GPT-5 entschieden haben, ist eigentlich, es ist ein bisschen besser gewesen als 4o, aber wir haben vor allem erwartet, dass das Modell hoffentlich noch ein bisschen länger würde effektiv zur Verfügung stehen und dass wir es auch noch später können verwenden, weil ich glaube, ein grosses Problem, was ich da schade finde bei den Forschungen, die eben LLMs verwenden, ist einerseits, dass man klar nicht immer die ganz genau gleiche Ergebnis wird bekommen, wenn man das LLM laufen lässt am Text. Und auf der anderen Seite ist die andere grosse Limitation, dass eben die Modelle ständig sich verändern und man nie weiss, vielleicht eben in 2-3 Jahren ist dann auch GPT-5 einfach nicht mehr verfügbar. Und es kann schon sein, dass die neuen Modelle, oder ich würde es auch erwarten, dass sie noch besser sind als GPT-5, aber wenn es wirklich darum geht, die Wissenschaft zu reproduzieren, dann ist das leider etwas, wo als eigentlich Trade-off zu der guten Qualität von diesem Modell ein bisschen verloren geht.
Es ist unglaublich, wenn du GPT-4o erwähnst, das erweckt gerade nostalgische Gefühle, obwohl das irgendwie Frühjahr 2024 war. Das O steht für Omni. Also ich glaube, es ist das erste grosse Sprachmodell gewesen, frei zugänglich, zum Beispiel für OpenAI, wie man nicht nur Text eingeben gleichzeitig, sondern auch noch Ton und Bild. Eben, wenn man sich überlegt, was heute möglich ist und damals, aber die Zeiten ändern sich schnell. Aber genug Nostalgie. Ein Thema, das ich heute schon erwähnt habe, natürlich auch aus eigenem Interesse, die Datenschutzgeneratoren. Sind die für euch sichtbar gewesen? Es gibt ja nicht nur die natürlich von Datenschutzpartnern, es gibt auch noch andere. Es gibt auch Mustervorlagen, heute vielleicht weniger als damals noch. Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man eine Datenschutzerklärung erstellen kann. Eben Generatoren, Mustervorlagen, Copy-Paste in allen möglichen und unmöglichen Formen. Eben generative KI wird natürlich auch verwendet, eben heute mehr als damals natürlich von den Möglichkeiten her. Wie sieht es da aus?
Ja, genau, das ist so eigentlich die dritte grosse Schiene von dem Forschungsprojekt gewesen, neben der Messung von der Revision vom DSG und nebst eben der, sag ich mal, dem technischen Beitrag mit dem Einsatz von KI zur Analyse von Datenschutzerklärungen. Das ist eigentlich eine Art Zufallsfund gewesen. Also wir sind so viele Datenschutzerklärungen am Lesen gewesen, dass wir irgendwann gesehen haben, hey, also da steht noch häufig etwas von irgendeinem Datenschutzgenerator oder da sieht man immer wieder die gleichen Vorlagen für entweder die ganze fast Datenschutzerklärung oder wenigstens für einzelne Klauseln. Und dann haben wir uns überlegt, wie wäre es möglich, eins zu messen, wie viele Datenschutzerklärungen generiert worden sind, also mit Datenschutzgeneratoren, und zwei, wie vor allem der Vergleich ist von den generierten Datenschutzerklärungen zum ganzen Rest. Und das Erste, was wir herausgefunden haben, mit knapp zusammengefasst einer Methode, die relativ konservativ ist, also wir würden erwarten, dass eigentlich mehr Datenschutzerklärungen generiert worden sind, als wir herausfinden, weil wir schauen wirklich nur, dass der Generator explizit genannt wird. Wenn das nicht der Fall ist, zählen wir das als nicht generierte Datenschutzerklärung. Und da finden wir vor allem in der Schweiz Lokalgruppe eine sehr grosse Nutzung, also fast 20%, konkret 18% von den Datenschutzerklärungen sind da generiert worden. Das sind zahlenmässig eben für Oktober so über alle Gruppen hinweg so um die 2000 Datenschutzerklärungen oder ca. 14.000, die wir haben. Und was wir da auch noch sehen und was eigentlich nicht so überraschend ist, ist, dass die Datenschutzerklärungen, die generiert sind, eher vorkommen bei kleineren, also weniger besuchten Webseiten, wo wir uns überlegt haben, dass eben die ganz grossen, die wahrscheinlich dann eher wirklich die Hilfe von einem Anwalt oder von einem Inhouse-Team können holen, um die Datenschutzerklärung selber zu erstellen. Und auf der anderen Seite, wenn es darum geht, wie der Vergleich ist zwischen den generierten und den nicht generierten, da sieht man vor allem, dass die generierten eigentlich fast durchgehend die datenschutzrechtlichen Ansprüche, die man messen, mehr explizit erwähnen als die nicht generierten Datenschutzerklärungen. Der einzige Fall, wo wir das nicht sehen, ist eben bei den ADMS, Automated Decision Making Systems, eben die werden in generierten Datenschutzerklärungen weniger erwähnt. Und der letzte Punkt, den wir auch noch analysieren, das ist etwas, was ich recht spannend gefunden habe, technisch, aber ganz vereinfacht, ist es darum gegangen, dass wir wollen, all die Datenschutzerklärungen, die generierten und nicht generierten, zweidimensional darzustellen und zu schauen, sozusagen, wie ähnlich die einander sind. Und dann haben wir die Datenschutzerklärungen, die generiert worden sind, in der jeweiligen Farbe koloriert und haben gesehen, dass es klare eigentlich Clusters nennt sich das auf Englisch, oder klare Gruppen gibt, die sich bildet von Datenschutzerklärungen, die ziemlich ähnlich sind zueinander und die eben vom gleichen Generator stammen.
Das ist sehr interessant, auch mit dem Identifizieren. Beim Datenschutzgenerator von Datenschutzpartner zum Beispiel musst du nicht deklarieren, dass du den Datenschutzgenerator verwendet hast. Also ich weiss auch, dass es ganz viele Datenschutzerklärungen gibt, was dann nicht deklariert ist am jeweiligen Ort. Ich erkenne es aber natürlich auch sonst, weil ich die meisten Texte geschrieben habe. Ich erkenne auch sonst in Datenschutzerklärungen, die anders gestanden sind, meine Bausteine häufig. Weil, ja, dort hat es gewisse stilistische Besonderheiten, die eigentlich sonst, glaube ich, niemand verwendet. Es ist auch so, dass in den Datenschutzerklärungen, die ich erstelle oder wo der Datenschutzgenerator von Datenschutzpartner erstellt, hat es auch vielleicht das ein oder andere Easter Egg drin. Das merkt man dann, wenn sie mal jemand genau liest und auch eine entsprechende Rückmeldung gibt, je nachdem amüsiert oder vielleicht auch mal empört. Also nichts Schlimmes, aber vielleicht mal reinschauen in die Datenschutzerklärung. Was mich dann ein bisschen ärgert, ist, wenn ich es quasi mit der Konkurrenz gesehen und dort ärgert mich auch weniger, dass die das einfach kopiert haben, sondern dass sie es lieblos kopiert haben. Also mitten drin in ihrem eigenen System, eben man kann es sehr unterschiedlich machen, ist plötzlich ein ganzer Textblock von mir. Und ich finde dann eher noch, hey, schaut, Inspiration ist gut, aber passt es doch an, dass es oder zu eurer Datenschutzerklärung passt. Weil das ist dann amix nicht. Und da merkt man es dann amix auch sehr gut. Und dann gibt es eine spannende Ausrede, wenn man da dann entsprechend anklopft. Aber doch ganz viel spannende Erkenntnis. Luca, vielleicht zum Schluss. Willst du noch verraten, wie ihr das eigentlich technisch gemacht habt, falls das möglich ist? Also einerseits Scrolling, also Scraping habt ihr gemacht von den Datenschutzerklärungen. Und dann andererseits, eben gesagt, ihr habt GPT-5 verwendet. Aber dort fände ich auch noch spannend, wie ihr dann quasi die Ergebnisse vom Scraping, in welcher Form, in welchem Format ihr das wie dann quasi im LLM vorgesetzt habt, damit sie können, was soll ich sagen, darauf rumkommen.
Ja, sehr gerne. Also das Crawlen, das beruht auf einem früheren Forschungsprojekt, wo ich auch beteiligt war, aber hauptsächlich aus der juristischen Seite, wo es darum gegangen ist, dass man hat wollen, mit einem Scraper um die 800'000 Webseiten monatlich aufrufen und eben bei denen sowohl Datenschutzerklärung als auch die AGB, also Terms of Service, abzuladen, mit der Idee und der Hoffnung, dass die Forschungswelt, vielleicht allenfalls auch mal die Verwaltung, sich die Dokumente in sehr grossen Mengen könnt anschauen können, vor allem eben mit den heutigen Möglichkeiten, mit den LLMs, und dass die dann als Basis für weitere Forschungen können verwendet werden. Wie funktioniert der Crawler? Das ist eigentlich eine Art Pipeline, also so ein Server, wo letztlich nach einem bestimmten Auftrag tut die 800'000 Webseiten aufrufen. Dann haben wir auf vielen Sprachen, der funktioniert auf, glaube ich, über 30 Sprachen, haben wir eine Liste von Stichwörtern, wo der sich versucht, dann über den Quellcode von der Webseite anzuschauen, druckt in Anführungs- und Schlusszeichen auf den richtigen Link und druckt sich durch die Website durch, bis er das gefunden hat und tut das eigentlich dann speichern und auch aufarbeiten, dass die HTML-Elemente gelöscht sind und als Schluss hat man dann eben hoffentlich das richtige Dokument abgespeichert für jede Webseite. Und eben das Gute ist, dass die Dokumente dann relativ gut direkt für weitere Forschung verwendet werden. Wir haben auch einen Classifier, heisst das, also eine Art Algorithmus, wo jedem Dokument Wahrscheinlichkeit zusätzlich noch zuweist, ob es eine Datenschutzerklärung ist oder ein AGB-Text. Und das haben wir dann auch noch verwendet, um bei dem jetzigen Projekt eigentlich möglichst sicherzustellen, dass es wirklich eine Datenschutzerklärung auch ist. Und dann haben wir eigentlich ein grosses Dokument, Codebook heisst das, haben wir erstellt mit all den Fragen, die uns interessieren, wo auch eigentlich ein Mensch würde für jede Datenschutzerklärung Frage in unserem Projekt eben, wird der Anspruch auf Datenportabilität ausdrücklich erwähnt zum Beispiel. Und das haben wir dann einzeln über die API von OpenAI GPT-5 zur Analyse gegeben und er hat eigentlich pro Schritt immer jeweils eben die Anweisungen und Fragen gehabt, sowie spezielle Datenschutzerklärung, die muss beantwortet werden. Und dann haben wir auch noch das Glück gehabt, dass eben seit einer Weile jetzt OpenAI auch die Structured Outputs, heisst das, hat. Also das heisst, wenn ich wirklich will, zum Beispiel ein 0 oder 1 habe als Antwort auf die Frage, ist da ein bestimmter Anspruch genannt oder nicht, dann kann ich das wirklich sicherstellen und es kommt auch nicht irgendeine andere Antwort, die ich nicht für will.
Ja genau, grosse Sprachmodelle, die können geschwätzig sein, wenn man nicht aufpasst. Luca, vielen Dank. Wirklich faszinierend, was du mir jetzt erzählt hast. Ich kann allen nur empfehlen, einen Blick auf das Paper zu werfen. Wie gesagt, es ist in den Shownotes verlinkt. Du kannst Luca selber verlinken, falls ihr noch Fragen direkt bei ihm habt. Ich kann auch verraten, dass er auch sonst noch ganz spannende Sachen veröffentlicht. Also lohnt sich immer bei LinkedIn zu folgen. Er hat auch eine eigene Website, auch das in den Shownotes. Für mich noch zum Schluss. Ich habe rasch nachgeschaut bei diesen Generatoren, wie das eigentlich so aussieht. Er hat auch eine kleine Rangliste gemacht und im Paper sieht es so. An erster Stelle ist Swiss Anwalt aus der Schweiz. dass so ein, letztlich ein Anwaltsvermittlungsportal, das war ein gratis Datenschutzgenerator gewesen. Ich rede in der Vergangenheitsform, weil es den, glaube ich, nicht mehr gibt. Der, ja, ist nicht schade. Der war auch, ehrlich gesagt, ein bisschen trümmelig gewesen. Aber der hat natürlich viel verwendet, weil er gratis ist. An zweiter Stelle dann der Generator von Datenschutzpartner, kostenpflichtig. An dritter Stelle E-Recht 24 aus Deutschland. Ich glaube, dort zahlt man auch etwas. An vierter Stelle Privacy Bee. Und dann an fünfter Stelle, es geht noch weiter, aber an fünfter Stelle ist dann noch die Deutsche Gesellschaft für Datenschutz, heisst die, glaube ich, wo es auch einen Gratis-Generator gibt. Also noch interessante Mischung für mich, auch kommerziell, nicht kommerziell, beziehungsweise kommerziell sind eigentlich alle, aber die einen, dass die, die gratis sind, die ist amigs Werbung. Ist an sich so Gratis-Content oder so zur Verfügung gestellt, wie es heute auch noch Gratis-Impressumsgeneratoren und weiss nicht was gibt. Ja, Luca, danke, hast du da Zeit genommen? Ich bin neugierig, was wir für Rückmeldungen bekommen, ob du vielleicht auch direkte Rückmeldungen überkommst. Eben wie gesagt, es lohnt sich, ab und zu einen Blick darauf zu werfen, was du öffentlich sichtbar sonst noch so machst.
Herzlichen Dank, Martin. Es hat mir wirklich Spass gemacht, hier dabei zu sein. Und ich würde mich natürlich sehr über Rückmeldungen freuen. Und abschliessen möchte ich noch mit einem Shoutout an meine beiden wunderbaren Co-Autoren, ohne denen das nicht möglich gewesen wäre, alles. Der David Rodriguez von der UPM Madrid und dem Joseph A. Calandrino von der Carnegie Mellon University.
Hat dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.